Wir sind in der Predigtreihe zur Stiftshütte. Es ist die zweite Predigt. Wir haben letzten Sonntag die Predigtreihe gestartet und es ist darum gegangen, um den Eingang der Stiftshütte. Ich sehe da hinter mir ein Bild der Stiftshütte. Auf der linken Seite ist der Eingang und dann geht es rein am Brandopferaltar vorbei, zum Waschbecken, nachher ins Heiligtum. Und im Heiligtum haben wir den Schaubrottisch, wir haben den goldenen Leuchter, wir haben den Rauchopferaltar und nachher gibt es noch einen Vorhang, der trennt zum Allerheiligsten. Und die Predigtreihe machen wir nicht, um einfach die Stiftshütte so ein bisschen erklären, dass man sie versteht. Sondern es geht darum, die Stiftshütte zeigt uns den Weg in sein Heiligtum, den Weg in seine Gegenwart. Wie wir können ganz zu ihm kommen und ihn auch ganz konkret erleben. Und letzten Sonntag haben wir den vierfarbigen Vorhang, 10 Meter breit, 2,5 Meter gross, mit diesen vier Farben. Purpur, was haben wir noch? Byssus, weiss, ein unglaubliches feines Weiss. Wir haben blauen Purpur, roten Purpur und wir haben nachher auch den Scharlachrot oder Karmesinrot. So was Symbol ist von dem Königlichen und auch von der Reinheit, aber auch vom Blut, das vergossen wird. Es ist eigentlich nicht so eine schöne Angelegenheit und doch ist es, wie wenn Jesus dort steht mit ausbreiteten Armen und sagt, egal wie du bist, egal wo du herkommst, egal was du auf dem Kerbholz hast, du bist einfach mal willkommen. Komm, komm rein. Und heute geht es um den Brandopferaltar. Wir kommen so rein, wir sind eingeladen, wir folgen dieser Einladung rein und das Erste, was wir sehen, ist der Brandopferaltar. Wir sehen so die Szene ein bisschen von oben, dann ist der Brandopferaltar und rund um den Brandopferaltar ziemlich viel Betrieb. Da läuft dauernd etwas. Der Brandopferaltar steht auf einer kleinen Erhöhung. Und der Brandopferaltar, der ist etwa 1,5 Meter hoch und etwa 2,5 Meter breit, also quadratisch. Und etwa so sieht er aus in Live-Grösse, das ist nachgebaut worden. Und er besteht eigentlich aus drei Teilen, aus der Umrandung. Das ist aus Akazienholz gemacht, das enorm Herzholz und mit Kupfer ummantelt. Und dann haben wir den Rost und dann die Tragstange. Das ist so eine Beschreibung davon. Und es geht mir heute nicht darum, so jedes Detail, was Bedeutung und so weiter soll sein, sondern es geht ja um uns und wie dass wir in seine Gegenwart kommen. Und was ist denn da passiert? Und jetzt wird es eben nicht so schön. In dem Heiligtum oder in dem Zelt der Begegnung ist es darum gegangen, um Beziehung von Gott zu den Menschen. Es ist darum gegangen, auch um Schuld. Da sind verschiedene Opfer gebracht worden und es ist eigentlich eine ziemlich heftige Geschichte gewesen. Beim Sündopfer hat jeder Jude oder auf jeden Fall jeder Mann müssen kommen, einmal im Jahr, um seine Schuld zu bekennen. Und das war keine so schöne Angelegenheit. Er musste ein Tier bringen. Und zwar nicht irgendein Tier. Also da hat er irgendwie so einen Haufen Schaf gehabt und dann nachher hat er quasi so das Schaf, das eh schon ein bisschen lahmt, hat er gefunden, ja, das kann ich ja bringen, gell? Nein. Er hat das Beste, ein fehlerloses Tier müssen bringen. Und je nachdem, wie reich das er war, hat er entweder einen Stier, ein Schaf, eine Geiss oder eine Taube gebracht. Und das Tier, das ist oft ist das Erstgeborene gewesen. Und was ist denn passiert? Er ist mit dem Tier reingekommen, er ist zu diesen Priestern gegangen und er hat seine Hand auf den Kopf von dem Tier gelegt und hat seine Schuld bekannt. Und so hat er seine Schuld auf das unschuldige Tier übertragen. Und dann hat er selber das Tier töten. Ich habe in der Predigtnotiz habe ich drin geschrieben, wie. Und dann habe ich gefunden, das kannst du nicht schreiben. Also das ist ja grausam. Und das war grausam. Das war furchtbar. Und das, es ist auch darum gegangen, es hätte furchtbar sein sollen. Wisst ihr warum? Damit wir merken, wie furchtbar unsere Sünde ist. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, das Thema Sünde. Wer hat gern Thema Sünde? Wer hat das gern? Niemand? Mir ist ein Lied in den Sinn gekommen. Wer kennt das Lied? Ich glaube, es ist von Markus Dolder. Was ich brauche, gibst du mir. Was ich brauche, gibst du mir. Darum, Herr, bin ich bei dir. Und so weiter. Und wie heisst es? Und du mir Sünde gern vergisst. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben das Wort Sünde mit Fehler ersetzt. Gell? Und du mir die Fehler gern vergisst. Wisst ihr, Fehler machen wir ja alle. Gell? Und ich habe mir überlegt, was ist denn Sünde? Was ist Sünde? Und wenn wir das Wort Sünde anschauen im Hebräischen, dann kann man das auch übersetzen mit Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt. Ja, welches Ziel denn? Ja, das Ziel, das Gott hat mit unserem Leben, für das, was wir geschaffen worden sind. Okay, zu was sind wir denn geschaffen? Wir sind geschaffen worden als Beziehungswesen. Wir sind geschaffen worden, um eine Beziehung zu haben zwischen mir und Gott. Und dann mögt ihr euch erinnern, ganz am Anfang der Bibel sagt Gott zum Adam, er sagt es nicht zu Adam, aber spricht das so aus, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann schafft er ihm Eva als Partnerin. Und er sagt, es ist gut. Wir sind gemacht zur Beziehung zwischen Gott und mir und zwischen den Menschen, wir untereinander. Das ist das Ziel. Und das Ziel verfehlen wir dann dort, wo wir irgendetwas machen, wo das verfehlt. Das Ziel. Dort, wo wir unsere Beziehung zu Gott missachtet, schädigt. Oder unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Oder unsere Beziehung zu mir selber. Wisst ihr, was Jesus sagt, wo ihn die Pharisäer fragen, was ist denn das grösste Gebot? Wisst ihr, was Jesus sagt? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das erfüllst, hast du das ganze Gesetz und Propheten erfüllt. Das heisst, überall, wo ich das missachte, ist Sünde. Macht Sinn, oder? Dort, wo ich meinem Kollegen Schlötterling anhänge. Oder dort, wo ich neidig werde, auf der anderen, weil er mehr hat wie ich. Oder dort, wo ich mich für Gott nicht interessiere. Sich die Beziehung zu ihm mir eigentlich wurscht ist. Das ist Sünde. Und dann, man hat die Tiere, die haben, man hat das Blut aufgefangen von diesem Opfertier. Und das Tier ist nachher auf dem Brandopferaltar verbrannt worden. Und man hat von diesem Blut genommen und hat es an die Hörner von dem Altar gestrichen. Und wir haben das vorhin gelesen. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und dann müssen wir einfach ganz kurz erklären, warum reden wir immer vom Blut Jesu? Das ist ja eigentlich eine gruselige Geschichte. Aber wenn ein Opfer gemacht ist, wenn ein Tier ist geopfert worden, es ist verbrannt worden, aber was bleibt zurück? Das Blut. Das Blut ist das Zeichen dafür, Sühne ist passiert. Sühne ist passiert. Und jetzt haben wir die fürchterliche Geschichte da, gell? Mit all diesen Tieren, die geopfert sind, wegen unserer Schuld. Und dass all die Opfer, die sind wie ein Pfand. Wie ein Pfand für den Moment, wo Jesus als letztes und endgültiges Opfer sein Leben gibt für uns. Und alles, das ganze Alte Testament, das geht alles auf den Moment hin, auf Jesus hin, wo es sein Leben gibt für uns am Kreuz. Wo Jesus an dem Kreuz hängt und leidet. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Und dann heißt es auch im Jesaja, kommt, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Und dann heißt es im 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Schön, gell? Wir, die vielleicht schon seit Jahren mit ihm unterwegs sind, wir kennen das, gell? Wir sind mit ihm unterwegs, wir wissen, Jesus ist für mich gestorben, er hat für mich sein Leben gegeben. Was bedeutet eigentlich bekennen? Was bedeutet bekennen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ja, geht es denn darum, dass ich dann zu jemandem gehe und sage, ja, ich habe so wie Beicht, oder? Ja, ich habe das und das gemacht und so, mhm. Jein. Unsere Sünden bekennen heisst eigentlich dasselbe sagen. Dasselbe sagen. Das heisst, wenn Jesus sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du sagst, ich habe meinem Kollegen gesagt, du bist ein Arschloch. Ja, das gibt es vielleicht. Bei mir nicht so häufig. Eigentlich fast nie. Aber wenn ich sage, ja du, er hat es verdient. Ich meine, er hat so saublöd da. Aber es war nicht richtig. Ich habe unsere Beziehung geschädigt. Mein Bild von ihm. Und bekennen heisst, wenn Gott sagt, wenn du, Jesus sagt, wenn, es heisst, statt geschrieben, du sollst nicht töten. Ich aber sage dir, wenn du deinem Kollegen sagst, Arschloch, dann hast du ihn schon umgebracht. Es steht Raka, Dummkopf, steht in der Bibel. Aber heute sagen wir ja nicht mehr Dummkopf. Wer sagt schon Dummkopf? Heute sagen wir solche Sachen. Und bekennen heisst, ich sage das Gleiche wie Gott. Ich sage, das ist Sünde, das ist nicht richtig. Und was ist Vergebung? Vergebung bedeutet, ich werde begnadigt. Jesus hat die Schuld getragen. Ich muss sie nicht mehr tragen. Aber wenn ich schuldig geworden bin, dann brauche ich seine Vergebung, oder? Einverstanden? Aber wie oft tun wir uns rechtfertigen? Ja, weißt du, es war wegen diesem und jenem. Ja, weißt du, am Morgen ist mir die Milch ist mir übergekocht und so. Und dann ist der ganze Herd ist voll. Oh, und das hat mich so genervt. Und ich war so sauer gewesen. Und dann, nachher, wo ich auf dem Weg war, nachher arbeiten, dann ist mir noch der Bus davon. Oh, und dann ist mir das einfach so blöd gekommen. Und dann ist es mir halt passiert. Dann ist es mir halt rausgerutscht. Kommst du Vergebung über für das? Nein, sicher nicht. Sicher kommst du nicht Vergebung über. Hast du ja nicht gemacht. Du kannst ja gar nichts dafür. Ja, meine, die Milch ist rausgekocht. Du hast den Bus verpasst. Ja, der Bus war zu früh. Ja. Ja, und was ist noch passiert? Ja, und dann nachher ist mir noch blöd gekommen. Also, ich kann nichts dafür. Ja, brauche ich auch keine Vergebung, oder? Ja, wenn ich nichts dafür kann. Wenn ich sage, Jesus, es tut mir leid. ich habe ihm Arschloch gesagt. Das ist nicht richtig. Da gehört vielleicht auch noch dazu, dass ich zum anderen hergehe und sage, gut, vielleicht ist es auch jemand, den ich gar nicht mehr gesehen habe, aber wenn es ein Kollege war an der Arbeit, gesagt, du lass, ich habe gestern Arschloch gesagt, sorry, es tut mir echt leid, das war nicht richtig von mir. Erst wenn ich aufhöre, mich rechtfertigen, dann kann ich begnadigt werden. Oder? Ist eigentlich logisch. Aber wir leben es eben nicht so. Hat mir jemand erzählt, die Woche, sie haben einen Doc geschaut über eine Psychologin, die mit Schwerstverbrechern arbeitet. Mit Mördern und so. Und sie hat gesagt, so eine Therapie kann jahrelang gehen. Und erst, wenn der Verbrecher kann sagen, ja, ich habe es gemacht. Ja, ich bin schuldig. Sie hat gesagt, erst dann kann sie anfangen zu arbeiten, richtig. Also völlig außerhalb von jedem Glaubenssystem. Aber erst wenn wir sagen, das ist mein Teil, das habe ich gemacht, können wir Vergebung bekommen. Das heisst jetzt für uns, wenn wir uns auf den Weg machen und wir wollen in sein Heiligtum, in sein Allerheiligste, wir wollen bei Jesus sein, wir wollen ihn erleben in seiner Gegenwart, wir wollen Antworten haben auf unsere Fragen, dann müssen wir am Brandopferaltar vorbei. Wir kommen nicht um. Wir kommen nicht drum herum. Und müssen uns überlegen, wo stehe ich? Wo gibt es Schuld in meinem Leben, wo ich noch nicht bekannt habe? Wo ich gesagt habe, ich bin schuldig. Es tut mir leid. Und dann, dass ich das mache. Wisst ihr, ein ganz ein grosser Teil von dem, wo wir dann merken, die können wir zwischen Gott und uns. Wenn wir sagen, oh Jesus, es stimmt. Ich bin schuldig geworden. Das war nicht richtig gewesen. Bitte vergib mir. Und dann gibt es Sachen, die vielleicht ein bisschen grösser sind. Wo wir merken, wir schämen uns recht dafür. Dann kann das sein, dass es gut ist, oder wahrscheinlich ist es eigentlich immer gut. Nicht eigentlich, es ist immer gut, wenn wir jemanden haben, wo wir es sagen können. So kommt man wieder zur Beicht. Gell? Und die Beicht an sich ist doch nichts Schlechtes. Aber wenn ich merke, da ist etwas, da bin ich wirklich schuldig geworden und es ist ein gravierender, in der Auswirkung auf jeden Fall, dass ich dann zu jemandem gehen kann und sage, du, hast einen Moment Zeit für mich. Weißt du, mir ist bewusst worden und ich will so in die Gegenwart von Gott und ich merke, ich muss jetzt an diesem Brandopferaltar vorbei und ich habe mir so Gedanken gemacht und merke, das ist etwas, das lässt mich einfach nicht los. Darf ich dir davon erzählen? Natürlich nicht irgendjemandem, sondern jemandem, dem man vertraut. Und wo man wissen, dass er nicht nachher überall geht erzählen. Weißt du, was denn? So. Genau. Und dann sagen, weißt du, was ich da gemacht habe? Ohne Rechtfertigung. Ohne, weißt du, die Milch ist mir überaus. Sondern da bin ich schuldig geworden. Und das Gebet zu Jesus, Jesus, vergib mir, dass ich das gemacht habe. Nicht, das ist mir nicht passiert, ich habe es gemacht. Und dann nachher ist die Aufgabe vom anderen eigentlich das, dass er sagt, und im Namen Jesu spreche ich dir Vergebung zu. Ich sprich dir Vergebung zu. Im Namen Jesu. Ich darf das, weil das, das ist, wo Jesus will. Und wir haben auch die Autorität auch bekommen. Wenn man merkt, es ist von Herzen gekommen. Und wenn dann nachher später kommt das schlechte Gewissen oder die innere Stimme, die sagt, weißt, du hast so schlimme Sachen gemacht, dann sage ich, nein, ich habe das bekannt und ich habe einen Zeugen. Ich weiss, das ist nicht so eine, das ist nicht so eine einfache Predigt jetzt heute. Wir haben viel fröhlichere Predigten. Aber wisst ihr, wir kommen am Brandopferaltar nicht vorbei. Oder wir können sagen, das Brandopferaltar ist eigentlich das Kreuz von Jesus. Und darum möchte ich euch ermutigen, zu überlegen, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus? Wie stehe ich in meiner Beziehung zu anderen Menschen? Wie stehe ich in meiner Ehebeziehung? Wann hast du das letzte Mal deinem Partner gesagt, ich kann dir Unrecht da. Bitte vergib mir. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Vielleicht auch gerade in dieser Zeit, Marriage Week, dass du dir überlegst, wo stehen wir miteinander? Wo habe ich mich versündigt? Meiner Partnerin gegenüber oder meinem Partner gegenüber? Wo habe ich an andere Frauen gedacht, zum Beispiel? Also denken geht ja noch. Und nachher da wirklich versuchen, miteinander wieder ins Reine zu kommen. Wisst ihr, als Ehepartner kennen wir die wunden Punkte vom anderen am allerbesten. Wir können einander am allerbesten verletzen, ganz tief. Und wenn du das gemacht hast, dann tu doch um Vergebung bitte. Und so möchte ich euch ermutigen, Schritt für Schritt auch zu überlegen, will ich in die Gegenwart von Gott? Und wenn du das willst, am Kreuz und am Brandopferaltar kommst du nicht vorbei. Aber weißt du was? Wenn du daran vorbei bist, es lebt sich so viel leichter. Es lebt sich so viel freier. Darum nimm das. Nimm das ernst. Nimm es für dich. Wir werden jetzt noch ein Lied noch mal singen. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Und dann überleg dir, wie deine nächsten Schritte werden sein. Willst du an diesem Kreuz vorbei, an diesem Brandopferaltar? Und bevor wir das Lied jetzt singen, will ich noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist. Als Mensch bist du auf die Erde gekommen, mit dem Ziel, für unsere Schuld zu sterben. Damit wir wieder Beziehung haben können. Mit dem Vater und mit dir. Und ich bitte dich, dass du jetzt du die Reihe gehst. Mit dem Heiligen Geist. Unsere Herzen anrührst. Zeigst, was du möchtest. Und du machst das immer auf so eine liebevolle Art. Du bist nicht der verurteilende, strenge Gott, sondern du bist der, der kommt und auf ganz liebevolle Art deinen Finger auf die Wundenpunkte legst. So bitte ich dich, hilf uns, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen.